Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen zur letzten offiziellen, alles sagenden Folge in der Regular Season beim Monarchscast. Hier mit Erik. Grüße.
Grüße, Markus ist auch mit dabei. Alles sagende Folge?
Ja, ich weiß auch nie. Ich bin wieder mit meinen eigenen Worten durcheinander gekommen.
Aber bis wie lang die da wird?
Ja, wenn die alles sagend ist. Aber Leute, mal ganz ernsthaft, gleich mal hier vorne weg. Es geht am Wochenende tatsächlich einfach um alles.
Also, ja, es geht zumindest mal um die Nordmeisterschaft.
Und damit das gesicherte Playoff-Heimspielrecht im Viertel- und möglichen Halbfinale. Also, ja doch, wir können einfach die ganze Zeit zu Hause bleiben, bis ins Finale, wo wir ja alle hinwollen.
Also, was ist denn eigentlich, wenn... Es ist doch... Nee. Es doch. Ist doch tatsächlich irgendwie auch möglich, dass im Halbfinale Platz 1 Nord und Platz 1 Süd aufeinander trifft,
nein,
oder?
Nein, das ist nicht möglich.
Das ist nie möglich, okay.
Dann egal, wie du es drehst und wendest, das funktioniert einfach
dann
nicht.
Dann vergiss den Gedanken wieder, dann ist es auf jeden Fall ein gesichertes Heimspiel. Weil sonst hätte ich jetzt, egal.
Sei es drum, wir wollen auf jeden Fall, dass alle von euch, die ihr da draußen sitzt, mindestens 2 Leute an die Hand nehmen und am Wochenende ins Stadion kommen. Aber bevor es soweit ist, wollen wir euch hier natürlich erstmal up to date bringen, was euch erwartet am Wochenende. Und bevor wir da hinkommen und mit unserem Gast reden, wie ihr ja schon festgestellt habt, Niklas Müller heute ist, wird es wieder einen kurzen Newsflash geben und über das Spiel vom vergangenen Wochenende gegen die Paderborn Dolphins werden wir natürlich auch noch reden. Aber wir beginnen wie immer mit dem Newsflash.
Genau, da gehe ich mal rein und passend eben zu unserem Gast, ne, kann man ja verraten, weiß man ja eigentlich auch, Jugendkoordinator. Haben wir ein paar Sachen noch von ein paar zumindest Jugendteams zu erzählen. Und zwar hatte ich das in der letzten Folge ja auch schon angesprochen, die Jugend-EM im Flag Football, die steht ja jetzt an. Da hatte ich übrigens ein Quatschdatum, da habe ich mich einen Monat vertan. Das ist jetzt vom 3.9. bis zum 6.9. findet das statt. Und falls es da irgendwie wie sowas wie ein Stream geben sollte, dann werdet ihr das bei den Monarchs auf der Homepage sehen. Also da bei Social Media wahrscheinlich, falls es da was geben sollte, aber das steht halt noch nie fest. Und da geht es um nichts Geringeres als um die Titelverteidigung der zum Beispiel U15 Mixed-Mannschaft, wo auch ein Monarchs-Spieler mitspielt. Die sind amtierender Europameister und versuchen dieses Mal auf jeden Fall über dieses dreitägige Turnier ihren Titel zu verteidigen. Ansonsten habe ich dann noch für die U10 und die U13 Flaggmannschaften, die sind jetzt beide quasi so durch mit ihrer Saison. Die hatten am letzten Wochenende noch Turniere gespielt. Die haben alles gewonnen, also die haben ihre Turniere da gewonnen. Und für beide gilt im Prinzip das Gleiche. Die sind damit sächsischer Meister und auch mitteldeutscher Meister geworden. Das liegt halt einfach daran, dass halt da auch Thüringer Teams zum Beispiel bei der U13 und so mitspielen. Und das halt so ein bisschen gemischt ist. Deswegen kann man im Prinzip sagen, du bist halt sächsischer Meister und du bist halt irgendwie auch mitteldeutscher Meister.
Sehr schön. Damit herzlichen Glückwunsch an unsere Jugendteams. Und wer am vergangenen Wochenende auch gespielt hat, das war die Damen-Nationalmannschaft. Und 3 Damen aus unserem Damenteam haben es in die Damen-Nationalmannschaft geschafft. Das waren sehr viele Damen mit einmal. Wide Receiver Paula Vogt, Offense Line Anna Schwarzburg und Defense Back Lisa Reinicke waren damit am Start und haben gegen Spanien erfolgreich dafür gekämpft, 22-7 zu gewinnen. Und ja, haben damit auch wieder schön Werbung für die Frauennationalmannschaft und eben den Frauenfootball in Deutschland gemacht. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, eigentlich hätte ich doch mal Bock, mir das Ganze anzugucken, dann habt ihr jetzt auch wieder die Chancen. Wir hatten es ja schon mal gesagt, die Damen werden im September, Oktober wieder offene Trainings veranstalten. Das erste ist jetzt am 22.09. um 18 Uhr auf der Bernie für alle, die bisher keine Sporterfahrung haben, wenig Sporterfahrung haben, aus anderen Sportarten kommen, was auch immer, wie auch immer, wenn ihr Bock habt, mal selber auf dem Ballatz mit den Damen zu stehen, da ist eure Chance. 22.09. 18 Uhr geht's los.
Starkes Ding, Glückwunsch an der Stelle für unsere Mädels.
Und eine andere schöne Aktion, die wollen wir euch hier auch nicht vorenthalten. Vielleicht habt ihr es in den Socials schon gesehen. Football-Gründer und ja, Owner Hendrik hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die läuft jetzt noch bis, ich glaube, Mitte Dezember, fängt jetzt gerade an. Und zwar läuft die zugunsten der Jugendfeuerwehren aus Magdeburg und dem Jerichower Land. Und da geht es darum, möglichst viel Geld zu sammeln, um die Kinder dort einzuladen zum Sparkassen GMD 2026 ins Rudolf-Harbig-Stadion. Also die Monarchs sind da auch ganz groß mit dabei. Und ja, um was es dort geht, das habe ich doch einfach mal den Hendrik gefragt, wie er denn auf die Idee gekommen ist.
Wie bist du auf die Idee gekommen? Seit unserer Gründung 2021 machen wir eigentlich jedes Jahr eine Spendenaktion. Wir haben 2021 für die Hochwasseropfer in der Nähe von Köln Geld gesammelt und gespendet, zusammen mit Jan Weinreich, den damaligen Quarterback der Cologne Centurions. 2022 haben wir einer Leipziger Organisation, die sich für Kinder einsetzt, etwas gespendet. 2023 kamen wir halt auf die Idee, warum verbinden wir unsere Spendenaktion nicht mit American Football? Und so haben wir Heimkinder aus Gardelegen, das waren 80 Stück, glaube ich, insgesamt, eingeladen zum American Football Spiel. Und die kleineren Kinder, die nicht zum Football wollten, haben wir halt in den Zoo Leipzig eingeladen. Das war eine ganz coole Aktion, die durften dann auch den Cointoss machen und sowas, das war eine Erinnerung fürs Leben und die haben gesagt, sie werden auf jeden Fall wieder American Football gucken, weil sie kannten das vorher halt gar nicht und so ging es halt immer weiter und jetzt arbeiten wir mal mit einem GFL-Team zusammen und die Dresden Monarchs bieten ja immer dieses Highlight-Game an, diesen Sparkassen-Game-Day, wo eh schon sehr viele da sind und das ist ja schon allein dabei zu sein, ist ja schon eine geile Aktion und dann dachten wir, okay, komm, wir laden mal alle Feuerwehrkinder der Jugendfeuerwehr Jerichower Land und Magdeburg ein. Und dann haben wir nachgefragt, wie viele Jugendfeuerwehrkinder es denn da gibt. Und es sind tatsächlich fast 1000. Mitbetreuer wären es denn 1000. Und dann haben wir gedacht, scheiß drauf, wir laden alle ein, wir kriegen das hin. Wir haben uns mit Dresden Monarchs in Kontakt gesetzt. Und ja, jetzt ziehen wir das durch. Wir freuen uns über jede Hilfe. Und ja, wir wollen halt einfach darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Feuerwehr ist, aber auch, wie wichtig für uns der Sport American Football ist. Und diese beiden Komponenten wollen wir einfach kombinieren.
Ja, das ist doch mal eine wundervolle Aktion.
Ja, es ist auch, ihr merkt ja schon, ne, wenn man sich das mal anguckt, ihr könnt dort auch Pate werden zum Beispiel und sagt, ne, ich übernehme hier eine Patenschaft, 35 Euro kostet das, dann kann ein Kind von der Feuerwehr nach Dresden reisen, kann hier bei dem GMD dabei sein, kriegt noch ein bisschen Merch und alles. Das könnt ihr machen. 1000 Kinder, a 35 Euro, das ist natürlich eine Hausnummer. Deswegen ist natürlich die Frage, habe ich an Hendrik auch gefragt, ist denn ein Spendenziel ausgegeben?
Welches Spendenziel ist ausgegeben? Es ist gar kein Spendenziel ausgegeben. Natürlich, umso mehr Geld reinkommt, desto mehr Kinder können auch mit, weil 1000 Kinder wollen wir hinbringen. Aber wenn natürlich nicht so viel Geld zusammenkommt, können wir keine 1000 Kinder zusammenbringen. Also diese Summe ist nach oben hin offen. Aber ja, es müsste im besten Fall schon fünfstellig werden und umso mehr Geld reinkommt, desto mehr können wir noch machen. Das heißt, wir könnten die Kinder und Jugendlichen noch mit Merch ausstatten. Wir könnten vielleicht auch Choreo machen vor Ort, irgendwas Cooles. Also umso mehr Geld reinkommt, desto mehr können wir da veranstalten und wir wollen das auch in die Medien bringen. Jeder soll wissen, okay, dass diese Aktion passiert ist, dass 1000 Jugendfeuerwehrkinder halt im Stadion der Dresden Monarchs waren.
Ja, also zusammenfassend, so viel wie geht, Leute. Ich meine, überlegt mal, 1000 Kinder, die nie aus Dresden sind, mit dem Bus hierher, irgendwie hier Merch, Getränke, irgendwie Eintritt, das kostet alles, zum Beispiel nie nur diese 35 Euro, wenn du es halt schön machen willst. Und ich finde das eine super Sache. Und das ist ja dann auch alles im Prinzip mit so einer Tombola noch verbunden.
Korrekt, genau. Also ihr könnt auch was gewinnen, wenn ihr da mitmacht.
Und das, oh Gott, wie ist denn das? Da gibt es mehrere Ziehungen, habe ich das richtig? Ne, eine Ziehung.
Ne, mehrere, drei mehrere Mal. Ziehungen,
genau. 30. September, also immer Ende September, Ende Oktober, Ende November gibt es jeweils eine Ziehung für diese Tombola und da gibt es einige geile Sachen zu gewinnen, zum Beispiel einen Tiefkühlschrank. Hallo? Wie geil ist das denn? Und dann halt zum Beispiel ein signierter Football von Dresden Monarchs oder ein Football-Helm, der getragen wurde von diesem Let's Hugo-Typen, der hier beim Dresden Monarchs Training auch mal dabei war. Das ist hier irgend so ein YouTuber. Oder auch zum Beispiel so ganz Football, was gar nicht was mit Football zu tun hat, was aber auch immer gebraucht wird, Tankgutscheine und halt solche Sachen.
Ja, also da ist voll viel dabei und im Dezember gibt es dann auch nochmal eine Aktion, wo jede Woche, eine Woche lang jeden Tag ein Stream stattfindet, so als Weihnachtsaktion.
Zwei Flaschen Butterscotch. Also,
und ja, dort sind dann auch nochmal einige Größen aus Football Deutschland dabei vertreten. Also lohnt sich definitiv, die Aktion zu unterstützen und Henrik hat auch klipp und klar gesagt, ja, er wird so viele Kinder wie möglich versuchen, nach Dresden zu bekommen. Es wäre schön, wenn wir die 1000 schaffen. Wenn nie, komm, heißt es nie, wir haben gar nichts geschafft und wir geben das ganze Geld dann irgendwem anders. Nee, dann müssen wir halt schauen, wie wir es dann hinkriegen, hat er schon gesagt. Also seid dabei, unterstützt die ganze Aktion und ja, vielleicht schaffen wir es einfach, 1000 Kinder nach Dresden zu holen. Das wäre wirklich großartig.
Das ist wirklich schön. Ja, und ich meine, dann sind wir eigentlich durch für heute mit den News und dann können wir einfach nahtlos
zu was anderem wunderschönen kommen. Dem Paderborn-Spiel.
Ja, zum Paderborn-Spiel. 56-21 haben wir auswärts in Paderborn gewonnen. Ein Spiel, in dem es aber auch um nichts ging für beide Mannschaften. Nee, Paderborn ist nun leider Gottes fest schon in der Relegation. Also die werden auf jeden Fall Relegation spielen müssen gegen die Hamburg Pioneers dann. Da geht es halt darum, ob Paderborn sich in der Liga halten kann oder eben Hamburg aufsteigt. Und für uns ging es daher um nichts, da es ja dann im Prinzip im letzten Regular-Season-Heimspiel gegen Potsdam darum geht, wer Erster oder Zweiter in der Nordstaffel wird.
Genau, also es hätte wäre auch schön egal gewesen, wenn wir das Spiel tatsächlich verloren hätten. Ich wollte gerade nicht schön sagen, aber ja, jetzt habe ich schön gesagt. Aber es hätte natürlich echt nicht schön ausgesehen, wenn wir das Ding verloren hätten. Und du meckerst ja gerne, dass Flori dir deine Tipps versaut. Mir hat Paderborn meinen Tipp versaut. Mhm. Warum machen die auch unbedingt eine Two-Point? Ich hatte plus 36 getippt. Das wäre es gewesen, wenn Paderborn nie für die Two-Point geht. Aber sei es drum, plus 1 daneben getippt. Ich kann damit
nicht
leben.
Nicht schlecht. Aber da können wir auch, ist erstaunlich, dass die Two-Point gemacht haben. Denn die haben scheinbar ein bisschen Oberwasser gerochen. Im ersten Viertel, denn das lief gar nicht so, wie wir es erwartet hatten.
Ja, also das ist schon sehr eigenartig dort anzuschauen gewesen. Gerade der erste Drive von Paderborn. Wir hatten echt Probleme, das Laufspiel zu stoppen. Ne? Joshua Brees, bekannt in Paderborn für seine Laufstärke. Und es war irgendwie so ein bisschen, man war immer noch gefühlt halb im Bus mit der Defense. Hatte ich so das. Man war einfach nie da, tatsächlich im ersten Drive.
Ja, im ersten Drive war man wirklich nie da. Da konnten die sich da schön die Paderborner zu einem Touchdown irgendwie durchwuseln, durchlaufen hauptsächlich und auch völlig verdient. Also da gab es nichts dran zu rütteln. Ja, und dann aber Antwort von Dresden, 3 Plays, Touchdown, Tyler Hudson mit einem gar nicht so langen Pass, aber eben viel Yards after Catch.
War das nicht das 75-Yard-Ding, wo der dort hier downfield gerannt ist?
Das kann schon gut sein, ja. Das ist wirklich auch seine Spezialität, ne? Dass du wirfst den kurzes Ding hin und dann den Rest macht er alleine.
73 Yards war es, die er dort downfield gerannt ist.
Krasses Ding. Die Offense-Plays sind echt immer kurz in Dresden. Also unsere Defense hat selten Zeit zum Durchatmen.
Ja, das nächste Play ja dann auch gleich wieder, ne? Potsdam, da haben wir es wieder. Paderborn direkt vom Feld.
Noch nie wieder, das kommt dann später erst.
Ja, das ist richtig. Paderborn direkt wieder vom Feld, Defense war da, zack, ein Play später, Touchdown, Konstantin Stricker. Hat auch für 52 Yard, dort war es aber kein langer Lauf, dort war es eine tiefe Bombe. Und da hat man dann schon gezeigt, wo der Klassenunterschied sitzt. Ne? Also, dass dann definitiv wesentlich besser läuft und dass die Offense einfach diese Firepower die ganze Saison über hat und immer noch auch da halt hat.
Ja, und dann kam AJ Jackson. Halt nie. Weil der war scheinbar auch noch irgendwie ein bisschen im Bus. Denn das ist jetzt schon das zweite Mal, glaube ich, Muff Punt von ihm. Also er sieht den Punt ankommen von Paderborn, weil wir die gut stoppen konnten in ihren Offense-Play und er lässt den Ball halt fallen.
Aber diesmal
er hat sich verschätzt, er ist halt hinter ihm runtergekommen und da hat er noch so nach hinten gegriffen.
Und vor allem diesmal halt auch so gefährlich, beim ersten, wo es das erste Mal im letzten Spiel passiert ist, da ist er halt einfach in die Endzone getrudelt und fertig war. Mhm. Ja, hier ist der Ball so runtergekommen, dass die Dolphins den an der 6-Yard-Line recovern konnten und dementsprechend natürlich dann Lauf-Touchdown und hinterher die Two-Point geworfen haben. Und zack, bumm, hat man das erste Quarter in Paderborn verloren und steht 14-15 zum ersten Seitenwechsel. Und da dachte ich mir schon so, meine Güte, du hast extra genau dafür diesen erfahrenen Ami-Receiver geholt. Ich meine, der wird sich selber genug dafür nerven und hassen, was ihm dort passiert ist, dass ihm das nie passieren darf. Aber es frustriert mich, ganz ehrlich, es frustriert mich, dass der Spieler, den du dafür holst, wiederholt im zweiten Spiel so einen Fehler macht. Aber auf der anderen Seite hat er ja auch gute Läufe. Also wenn er dann mal das Ding fest hat, dann geht er auch ab und dann ist er auch unfassbar schnell und schwer zu kriegen. Aber wenn dir solche Dinger jetzt gegen Potsdam passieren oder in den Playoffs passieren, das kann dir halt auch richtig mal das Spiel kosten.
Ja, stimmt. Der ist halt, das ist so ein bisschen wirklich Licht und Schatten. Also wenn er den Ball läuft, dann sind die Läufe, die Returns eigentlich gar nicht schlecht. Und das sind halt Konzentrationsfehler einfach, wenn du mich fragst. Aber mich fragt keiner. Fragst du mich?
Nee, ich frag dich gar nicht erst. Das ist vollkommen richtig.
Und ja, deswegen, aber ich meine, wir sehen trotzdem nach wie vor, weil wir hatten das ja so gesagt, ja, wir mögen das nie, wenn Tyler Hudson da steht für den Return, die stehen ja trotzdem beide da.
Na, beim Punt-Return nie, da steht dann nur AJ. Aber
beim Kickoff, ne?
Beim Kickoff stehen beide da, das ist richtig, ja. Und da kriegten tatsächlich meistens eher Tyler sogar zugeteilt. Aber ja, sei es drum, wir können natürlich jetzt hier viel, viel Hass in sinnlose Sachen stecken. Das wollen wir natürlich nie.
Hier ist nichts mit Hass, ja.
Ja, hier ist Liebe. Weil Liebe ist natürlich dann auch im zweiten Viertel der Fall gewesen.
So.
Sagen wir mal zusammengefasst, es hat eigentlich nur die Dresdner Offense gespielt. Ne? 3 Touchdowns gab es von Tyler Hudson, von Joel. Nee, Janne Serkele ist das mit der 84. Ja, und die Nummer 8 ist auch nochmal in die Endzone gelaufen von Milala. Es gab dann auch noch, was mir aufgefallen ist, schöne Tackles for Loss von Chris Noack und Logan Mobilini. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich nicht zu vergessen, der Touchdown-Lauf von Dingens hier. Du von Milala heißt doch.
Dingens Kirschen hier, der Typ. Ja,
der hat immer den Ball hier so schön festhalten kann. Ja, ey, manchmal.
Geiles Ding, der ist da einfach an ein, zwei Tackles so vorbeigejuked und dann war er weg. Dann kriegt den auch keiner mehr. Ich glaube, der wurde auch geblitzt. war zu schnell unterwegs.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Der ist, glaube ich, auch 75 Yards oder sowas.
Ja,
ging es da
irgendwie so.
Rund. Ja, das, also, es war einfach dann, wie schon gesagt, der Klassenunterschied war halt einfach da. Und das hat man dann deutlich gesehen, dass da Paderborn nie viel dagegen zu halten hat, nach den doch etwas auch für sie wahrscheinlich überraschenden ersten Quarter.
Ja, und dann war halt erstmal Halbzeit und die Monarchs-Fans waren wieder beruhigt. Und dann der erste Drive nach der Halbzeit startete an Paderborns 16-Yard-Linie. Und dann ging es ganz schnell, 2 Drives, Touchdown, Justin Miller.
No.
Easy as that.
Ja, auch da wieder Justin, unfassbar viel Zeit. Ne? Also geguckt hier und da und dort und am Ende, ja, gehe ich halt selber. Ne? Das war dann aber auch so ein bisschen die Einleitung dafür, was ja Coach Seaman auch im Vorinterview schon bei Tag 24 gesagt hat. Man hofft einfach, dass man bis zur Halbzeit das Ding hier mehr oder minder in Sack und Tüten hat, die Offense und die Defense ihren Job vernünftig machen, dass man dann durchrotieren kann. Man hat ja nur eben mit Potsdam das alles entscheidende Spiel und wollte halt eben dann früh auch mal der zweiten Reihe die Chance geben. Und das ist dann passiert. Unter anderem unser neuer Quarterback Clifton McDowell durfte dann das Feld erblicken und hat dann auch gezeigt, dass er halt ja ein sehr, sehr guter, adäquater Ersatz ist. Also der hat ein
brutal. Da war, glaube ich, diese lange Bombe auf Konstantin Stricker gewesen. Von ihm war das, glaube ich.
Das ist auch durchaus. Ne?
Der hat und das hat einen sehr weiten Pass auf Konstantin geworfen.
Auf Tyler Hudson hat er dann auch einen Pass geworfen.
Den Touchdown-Pass, ja.
Wie, sei es drum, also der Touchdown-Pass waren irgendwie auch das ganze Play, waren zwei Plays für 70 Yards. Also das war auch wieder so eine Nummer. Relativ kurz gehalten, das Ganze. Es ist einfach, der Typ macht einen guten Eindruck, finde ich. Er ist sehr, sehr physisch, riesig, absoluter Kühlschrank. Der gibt mir so ein bisschen Donovan Isom-Vibes, aber Donovan Isom in schneller. Ne? Also Donovan Isom war ja immer so, boah.
Ja, ihr werdet euch erinnern von zum Beispiel von
Rebels und Braunschweig.
Genau, der riesengroße Quarterback, der halt zu Fuß echt super langsam unterwegs war, aber den konntest du halt nicht tackeln, weil der so ein Riesentier war. Und Clifton McDowell irgendwie ähnlich, bloß das, der wirkt schon ein bisschen schneller und ey, der hat Kraft, der hat bei einem Lauf hat er einfach so einen Defensive-Spieler von Paderborn einfach mal so fies, wie nennt man das?
Stiff Arm.
Ja, quasi einen Stiff Arm gegeben und den in den Boden gerammt.
Ja, das war schon ein bisschen unangenehm. Also, das ist schon, aber es ist halt cool zu sehen, dass man eben weiß jetzt auch, dass man mit ihm wirklich einen Ersatz hinter Justin Miller sitzen hat, der dann eben auch bereit ist, aufs Feld zu gehen und zu leisten.
Aber letzte Woche zum Beispiel, beim letzten Spiel hat ja, wo dann durchgerotiert wurde, er nie gespielt, sondern
Marvin. Na, wer heute nie gespielt oder wer dort am Samstag gegen Paderborn nicht gespielt hat, war Yassan. Der war nur als Zuschauer dabei, sondern bei der Rotation kam dann direkt Arne Stephan als Backup Running Back drauf, der dann auch nochmal mit einem Running Touchdown glänzen durfte. Und ja, zum Schluss Paderborn noch ein bisschen am Ergebniskosmetik beim mit auslaufender Uhr mehr oder minder zum Touchdown gekommen.
Da dachte ich erst, also die machen gar nichts mehr.
Ja, so ein Dolphin, der macht doch nichts. Der tut doch nichts.
Nee, aber das Spiel war so gut wie rum. Und ja. Die haben halt dann aber, was denn ihr gutes Recht, sonst verstehe ich auch, dann einfach den Drive noch durchgezogen und nie irgendwie dann abgekniet.
Das muss man ja auch mal lobend hervorwählen. Der Quarterback Niklas Gorni, der war ja, glaube ich, schon zur Halbzeit angeschlagen. Und dementsprechend lief dann viel mehr über das Laufspiel. Joshua Brees, 23 Attempts für 167 Yards und 2 Touchdowns. Also der Typ hat die einfach alle auf die Schultern genommen und getragen bis zum Get-No. Mm. Und an der Stelle muss ich auch mal Paderborn ernsthaft fragen, ihr wollt euren Quarterback nie behalten, oder? Weil
ja, ich fand es auch seltsam, dass der
die haben ja dann noch mal die Two-Point, die haben ja dann noch mal die Two-Point versucht. Und dabei hat sich Niklas Gorni gänzlich verletzt, dass er auf dem Feld liegen blieb und dann auch leicht am Bildrand, abseits fast der Kamera, wirklich, also ich würde es nicht mal mehr Humpel nennen, der ist ja mehr hüpfend vom Feld, weil er seinen Fuß kaum noch belasten konnte. Und gerade unter dem Blickpunkt, auch für Paderborn, ging es um nichts.
Ne? Ja, ich weiß halt nicht, du, wir sind keine Coaches, wir stecken da nicht drin, ich stecke auch in dem Kader nicht drin. Selbst die Kommentatoren im Livestream haben gesagt, die wissen gar nicht, wer der Ersatz-Quarterback ist.
Ja,
es gibt den Roster, da steht ein Name drauf, aber ob der da ist, keine Ahnung, ob der fit ist, weiß ich nicht. Aber im Prinzip ist natürlich der Gedanke klar, die haben in dem Spiel ging es um nichts mehr und die haben noch ein Relegationsspiel. Weiß ich nicht, ob ich da mein Starting Quarterback, dann lass das halt den Receiver machen und lauf nur noch, keine Ahnung. Aber ja, da sind wir da.
Wenn du einen Typen wie Joshua Brees hast, der halt wirklich brutaler Läufer ist, und die haben ja ab und zu auch mal die Wildcat gespielt, wo eben genau Joshua Brees als Quarterback dastand und die Pässe empfangen hat, die Snaps empfangen hat. Und ja, also sei es drum, ich habe es nie verstanden, warum sie den nie eher rausgenommen haben. Fassen wir nochmal zusammen. Ich bin bis auf das erste Viertel wirklich sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen die Offense. Unfassbar, wie die durchgehend dominiert hat. Ja. Ich glaube, jeder Drive von unserer Offense ist mit Punkten geendet, wenn ich das so richtig gesehen habe. Bis auf der ganz zum Schluss, wo man dann halt abkniet, logischerweise.
Also Flori hatte zumindest kein Punt.
Ja, wir haben auf jeden Fall nie gepuntet, das ist richtig. Wir mussten auch, glaube ich, keinen vierten ausspielen oder sowas. Also das ist ne, genau 0 von 0 bei den vierten.
9 Kickoffs.
Das ist schon.
Ja, nee, ja, das ist auf jeden Fall, das ist ein Klassenunterschied gewesen.
Fast 500 Yards Offense, also das ist schon.
Ja, ganz, ganz deutlich, das war schön anzusehen, aus Dresdner Perspektive natürlich, und es war auch schön anzusehen, dass die dann recht zeitnah eingewechselten, dass die zweite Garde dann eben trotzdem gut spielen konnte. Also, auch, dass die auch ihre Plays machen konnten, dass die auch sich in Szene setzen konnten. Auch Paderborn natürlich selbst, die haben natürlich auch dann irgendwie ein bisschen durchgewechselt. Und das ist schön zu sehen, dass man dann trotzdem ein ansehnliches Spiel zustande bekommt von beiden Seiten.
Vor allen Dingen ein faires Spiel. Ne? Es gab wieder auf Dresdner Seite wieder nur 3 Strafen in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit komplett strafenfrei verbracht. Insgesamt hat man, nur 25 Yards Strafen fabriziert. Also das ist auch schon letztes Wochenende so gewesen oder das Wochenende davor, vielmehr meine ich, war auch sehr, sehr sauberes Spiel. So kann es bitte jetzt demnächst weitergehen. Und ja, dann machen wir nochmal diese MVP-Geschichte.
Ja, genau. Bevor wir nämlich weitergehen, machen wir die MVP-Geschichte. Darf ich, wer fängt denn an? Ich habe mich gar nicht vorbereitet.
Ich bin auch nie vorbereitet.
Okay, aber es gibt ja gewisse Captain Obvious immer.
Mhm.
Also wieder ein cleanes Spiel von Justin. Ja, Toff über 100 Yard.
Na, vor allen Dingen Toff mittlerweile auch jetzt über 1000 Yard Rushing dieses Jahr.
Stimmt, jetzt hat er es geknackt.
Ja,
jetzt hat er es geknackt. Ja, insgesamt. Guck mal, dieser krasse Lauf von ihm, dieses 75 Yard Ding. Die Defense hat halt aber auch echt stabil gespielt. Guck mal, ich gehe mal in die Defense, denn unserer Lamont McDougal, unser Rückkehrer, der am Anfang, wo er da war, erst auch noch ein bisschen, ja, was ist unscheinbar, aber nie ganz so aufgefallen ist wie letzte Saison, an Seite von DeShaun Hall, aber der hat jetzt in diesem Spiel ja 1,5 Quarterback-Sacks und 2 Tackle for Loss fabriziert. Das würde ich doch mal honorieren wollen.
Honoriere das. Ich bin ja tatsächlich fast in der Versuchung, Joshua Priest den MVP zu geben, weil er einfach, ich mag ihn, er ist ein krasser Spieler und er ist einfach ja wie so eine kleine Knutschkugel unterwegs, wenn er dort hier mit dem Ball rumrennt. Aber mein MVP kriegt nicht Tufun Milala, obwohl er es verdient hätte, es wird Konstantin Stricker. Touchdown, 55 Yards after catch mit dem einen Ballfang gemacht. Also optimal, wirklich. Ich mag auch, wie er quasi in die Rolle von Anthony Tittle übernommen hat, wie er dort reingerutscht ist. Macht schöne Plays. Also ja, Konstantin Stricker an dieser Stelle.
Ja, das ist schön zu sehen, dass unsere Wide Receiver Room dann doch auch eine gute Tiefe hat. Na, dass eben, wenn mal jemand ausfällt, dass dann der Nächste einfach absteppt und das Ding übernimmt. Das ist wunderschön. Aber nochmal zu Joshua Brees. Ne? Ich meine, dadurch, dass Paderborn einen deutschen Quarterback hat, haben die natürlich einen A-Spot frei.
Ja.
Und die stecken das halt in den Running Back. Ne? Und da sieht man halt auch, dass das halt scheinbar auch nochmal einen Unterschied macht, einen amerikanischen Running Back zu haben im Vergleich zu einem deutschen oder zu einem E-Input Running Back. Aber wiederum, die meisten gehen halt mit Quarterback und ich denke auch, dass das die sinnvollste Wahl ist tatsächlich.
Das ist richtig, ja. Weil du es vorhin gesagt hast, ne, wichtig ist, dass dann Next Man Up Mentalität, dass man absteppt. Abgesteppt ist auch unser heutiger Gast, Niklas Müller, der ist ja jetzt als Starter reingerutscht und muss jetzt aktuell für Erovaja dort die Seite zumachen, der ja leider momentan verletzt ist. Und ja, dann würde ich sagen, wird es doch langsam mal Zeit, dass wir uns mit Niklas ein bisschen unterhalten.
Ja, und dann kommen wir zu unserem heutigen Gast. Den haben wir uns schon lange auf die Roadmap geschrieben, ihn mal einzuladen, da eine ja quasi neu ausgeschriebene Stelle besetzt bei uns bei den Dresden Monarchs. Aber wir haben extra noch ein bisschen gewartet, da halt auch zu unserem nächsten Gegner passt. Und zwar ist das Niklas Müller. Hallo, grüß dich.
Einen schönen guten Abend, schön da zu sein.
Freut uns, dass du heute hier Abend Zeit noch hast für uns. Und ja, bevor wir hier lange Reden schwingen, stell dich doch einfach den Leuten mal ganz entspannt vor.
Ja, ich bin Niklas Müller, ich bin 23 Jahre alt. Ich spiele jetzt seit 7 Jahren American Football. Wie vorhin angekündigt, also ich komme grundsätzlich aus Cottbus, habe da mein erstes Jahr oder meine ersten beiden Jahre gespielt, bin dann fürs Studium nach Potsdam gezogen, wo ich angewandte Sportwissenschaften studiert habe, was auch so die Grundlage gelegt hat für den Job, den ich jetzt bei den Monarchs hier mache. Und in der Zeit habe ich dann auch bei den Potsdam Royals gespielt für 3 Jahre, von 2022 bis 2024, bevor ich letzten Winter, also im November, hergewechselt bin, vor allem aufgrund der Arbeit, also das war der Hauptgrund, dass die Monarchs nach einem Jugendleiter gesucht haben, wo einfach die Stellenbeschreibung genau zu dem gepasst hat, wonach ich gesucht habe, als mein Studium zu Ende gegangen ist, mehr oder weniger. Genau. Und jetzt bin ich seit bald einem Jahr hier in Dresden.
Und du, du hast ja recht spät mit Football tatsächlich angefangen, ne? Also du hast in der U19 in Cottbus hast du angefangen mit Football und jetzt spielst du GFL.
Richtig.
Und letztes Wochenende auch als Starter sogar.
Ja.
Das ist eine geile Karriere.
Ja, ne, also ich hab relativ lange schon Sport, oder Sport war schon ewig lange im Bestandteil meines Lebens, also als Kind alles Mögliche gemacht, aber dann auch mit 13 die Entscheidung, das weiter verfolgen zu wollen, semiprofessionell an der Lauitzer Sportschule in Cottbus, habe ich Leichtathletik gemacht, Langlauf, also so 5000 Meter, und dann irgendwann Mittelstrecke bis runter auf 800 Meter und am Ende 400 sogar teilweise. Und das hat mir so, glaube ich, eine gute Grundlage gegeben, also einfach da viel Sport zu machen, da fällt es einem dann doch leichter, auch nochmal spät einen neuen Sport zu erlernen und so einen Einstieg dann schnell hinzukriegen. Und dann war es auch ganz, ganz viel einfach Wille, bereit sein zu lernen und sich was neuen Herausforderungen zu stellen.
Wenn du jetzt 21 hast du ja deinen Herrn gespielt bei den Cottbus Crayfish. Hast du da noch mit Chris Nowak eigentlich zusammengespielt oder war das gerade, habt ihr euch gerade so verpasst?
Nein, wir haben noch ein Jahr lang zusammengespielt. Da ich das, wie gesagt, das 2021 war dann mein erstes Herrenjahr mit frisch 19. Und 2020 hat keine Saison stattgefunden, bei uns in der dritten Liga erst recht nicht. Und dann bin ich da hochgekommen und Chris ist ein unfassbar toller Spieler. Der hat mir auch in der kurzen Zeit, die wir da, in den Monaten, die wir zusammen hatten, ganz, ganz viel beigebracht. Und ich kriege das auch hier immer wieder mit. Aber ist natürlich auch, nimmt eigentlich in Schutz in dem Sinne. Also hält einen auch zu einem hohen Standard. Ich weiß ganz genau, als wir das erste Mal Tackling-Training gemacht haben und du dich dann halt einfach so random aufteilst, wer mit wem das Ganze macht und Christian auf mich zugelaufen ist. Das war ein, ja, willkommen ins Männer-Football, mehr oder weniger. Das hat wehgetan.
Okay. Und war das dann auch so ein Welcome-Back, wo du dann hier in Dresden aufgeschlagen bist? Dann hast du mal kurz gezeigt im Training, Chris, ich habe das nie vergessen.
Nee, das nicht. Zum Glück sind wir auf derselben Seite des Balls und deswegen kommt es nicht ganz so oft vor. Wir Tackling-Training ist dann ja eher so, wobei wir ziehen es jetzt auch durch die gesamte Saison durch und das ist auch definitiv wichtig. Es war einfach wirklich schön, sich dann so wiederzusehen, nachdem man sich 3 Jahre lang verloren hatte, aber nicht viel miteinander zu tun hat und sich nur an den Spieltagen gesehen hat. War schön.
Genau, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, welche Position du spielst. Du bist Defensive Back und genau. Da dann Safety, ne? Richtig?
Genau, richtig. Ich bin jetzt hier nach Dresden gekommen und habe, also grundsätzlich bin ich bereit, alles Mögliche zu spielen. Mhm. Wir haben in Potsdam vor allem eine Nickel-Defense gespielt, also nicht typischerweise mit 3 Linebackern, sondern der dritte Linebacker bei uns eher einen Safety-Typ, einen weiterer Defensive Back. Und die Rolle habe ich da vor Ort gespielt. Und dann bin ich hergekommen und habe gesagt, mir ist es grundsätzlich egal, was ich spielen werde. Und ich habe mich da einfach auf die Einschätzung der Coaches verlassen, wo dann das Feedback kam, dass Safety einfach das ist, wo sie mich eher sehen.
Das ist auf jeden Fall interessant, dass du da so ein variabler Typ bist, aber das ist denn das wirklich so ein Riesenunterschied, ob du jetzt sagst, du spielst jetzt Safety oder du spielst halt in der Nickel-Defense oder so wie halt hier in Dresden die Defense aufgestellt wird?
Witzigerweise dachte ich genau dasselbe. Also grundsätzlich habe ich in Cottbus auch angefangen als Safety, das da gespielt und dann erst in Potsdam darauf gewechselt. Und ich dachte mir auch, als ich jetzt hier hergekommen bin als Nickel und dann gesagt wurde, was hältst du davon, wieder auf Safety zurückzugehen, dachte ich mir auch, das ist ja wirklich jetzt nicht, ich kann es mir schon gut vorstellen, da passe ich schon hin, das wird der Umschwung oder die Änderung wird wirklich leicht fallen. Aber es ist doch wesentlich schwieriger gefallen, als ich gedacht hätte. Es fängt ja einfach damit an, dass du auf einer anderen Tiefe stehst. Also das, als Nickel bist du typischerweise immer noch auf Linebacker-Tiefe, 5 Yards vom Ball. Als Safety sind wir jetzt je nach Coverage ganz abhängig davon auf 10 bis 15 Yards, also wesentlich tiefer und haben halt auch ganz andere Assignments, ganz andere Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und deswegen ist es mir wesentlich schwerer gefallen als gedacht. Aber auch wieder selber, also die Herausforderung war interessant und ich bin, glaube ich, dran gewachsen.
Okay, und bevor wir jetzt zu deinem ja quasi Hauptjob hier in Dresden kommen, jetzt musst du natürlich erzählen, du standest letztes Jahr gegen Dresden mit Potsdam im Finale und wie bist du denn dann hier aufgenommen worden? Wie war denn hier so das Willkommen in Dresden?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass es sehr, sehr herzlich war. Also das wirklich, ich bin in offene Arme reingelaufen und alle Leute hier drumherum, das ist wirklich ein toller deutscher Kern, der hier vor Ort ist. Das hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Natürlich mit dem Kaviar, das ist schon den einen oder anderen bösen, nicht bösen Blick, das ist ja überhaupt nicht. Es war am Ende so ein knappes Spiel und da tut es einfach weh. Also das ist total verständlich und ich wurde gut aufgenommen. Es kommen auch immer noch Sprüche, aber das ist vollkommen in Ordnung.
Also, solange du nie mit dem Ring durch die Facility läufst, ist es, glaube ich, alles
verkraftbar. Ganz sicher nicht. Nein.
Steht so neben neben Monitor auf dem Bildschirm, am Bildschirmrand, und jedes Mal, wenn einer von Spielern reinkommt, nun bei euch so.
Ja, dann laufe ich nicht mehr mit dem Ring raus, glaube ich. Also das machen wir besser nicht.
Okay, genau. Aber du bist nie nur als Spieler eben hier, sondern tatsächlich hauptberuflich angestellt bei den Dresden Monarchs, und zwar als Jugendleiter. Jetzt musst du uns mal erklären, was das ist. Was ist denn da dein Job? Das klingt weit gefasst.
Genau, also die Position wird ja auch mehr oder weniger neu geschaffen, auch wenn es sie in der Vergangenheit schon mal gab. Wurde sie jetzt so richtig neu geschaffen, und um mir auch so ein bisschen Guidelines zu geben oder was an die Hand zu geben, woran ich gemessen werde, haben wir auch eine Zielvereinbarung am Anfang gemacht, wo halt einfach so grundsätzlich Punkte drin festgehalten werden, auf die ich mich fokussieren soll. Grundsätzlich soll es einfach das Ziel sein, eine Konstante im Verein zu haben, die sich um die Jugendarbeit kümmert, die Vision des Vereins teilt und die ehrenamtlichen Trainer, die es hier gibt, unterstützt, dabei möglichst viele Jugendspieler in die Männermannschaft zu bringen. Wir wollen einen Kader haben im GFL-Team, auf den wir uns, also aus Homegrown-Spielern, auf den wir uns stützen können, die von Jahr zu Jahr einfach hier sind. Und das sollen eben nicht nur Leute sein, die den Kader füllen, die am Ende dafür da sind, dass sie, die den Kader füllen, sondern das sollen die Leute sein, die auf dem Platz stehen. Und da ist schon unfassbar gute Arbeit in der Vergangenheit geleistet worden. Meine Position soll es jetzt einfach sein, dass das mehr und konstanter in Zukunft auch passiert.
Und wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Also bist du dann Teil von diversen Trainings bei den Jugendmannschaften, oder ist es, wie läuft dann deine Arbeit halt als Unterstützer sozusagen ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Also dadurch, dass es keinen so richtigen Blueprint gab, war es am Anfang auch so herausfinden, was da jetzt am besten funktioniert. Die Position gibt es schon in ganz, ganz vielen anderen Vereinen, also sowohl im Football als bei Tirol, da habe ich mich mit dem Jugendleiter auch auseinandergesetzt, auch in anderen Sportarten, wie jetzt Fußball vorneweg. Am Ende wollen wir eine breite Basis schaffen, also wir wollen vor allem in den Jugendmannschaften ganz, ganz viele Kinder erstmal für Football, für Flag Football begeistern, damit wir dann, je höher wir kommen, in der A-Jugend spielen wir auch, in der Jugendbundesliga, damit wir da dann eben aussieben können und am Ende irgendwann nicht mehr an dem Punkt sind. Das ist super, dass wir gerade ein Angebot für alle Jugendlichen machen können, alle Jugend, die Football spielen möchten, die da Bock drauf haben. Aber wir wollen halt dahin kommen, dass es Sichtung gibt, dass du nicht einfach nur zum Training kommen kannst oder auch nur einmal zum Training, oder dass es eben etwas bedeutet, bei den Dresden Monarchs A-Jugendfußball zu spielen, dass du halt, dass wir uns da die Spieler aussuchen können und nicht nur nehmen, was eben kommt. Und das, ja.
Das sind gute und hochgesteckte Ziele, aber klar, wie du sagst, wenn man halt auch in der GFL auf so einem hohen Niveau spielen will, dann muss man dahin und in der Jugend angreifen, weil es ist ja auch klar, wie du sagst, beim Fußball, ich kann ja auch nie bloß, weil ich sage, ich kann halbwegs Fußball spielen und habe mal irgendwo bei irgendeinem Dorfverein gespielt, morgen zu Dynamo gehen und sagen, ich möchte gerne mal mittrainieren. Das funktioniert bei denen in der Jugend definitiv auch nie.
Nee, genau. Und dann, also das Weitere geht natürlich noch in die Trainingsqualität, also dass wir da einfach gucken, dass wir einen nahtlosen Übergang für die Jungs hinkriegen, dass der Übergang den Jungs leicht fällt. Also wenn wir dann Spieler haben, die in unserer U17, U20 und dann zu den Männern hochgehen möchten, dass wir es ihnen leicht machen, dass wir ihnen den Weg vorzeigen, die Möglichkeiten bieten und sie schon darauf vorbereiten, damit es eben nicht von einem auf den anderen Tag ein ganz anderes Playbook ist, ein ganz anderes Level der Intensität, sondern dass sie sich da auch schon vorher rantasten können und vorbereitet sind.
Ja, das ist ja auch so ein riesen Rattenschwanz, ne? So Thema Jugendarbeit. Also ich hatte jetzt mit Sebastian, der ist auch Jugendflag-Coach, hatte ich mich auch mal unterhalten, und der meinte halt auch so, ja, wir, also Eltern sind ja dann auch Trainer bei den Jugendmannschaften zum Beispiel, oder irgendjemand fuchst sich halt so ein bisschen rein, der selber irgendwie gespielt hat oder noch spielt. Und wenn so, in manchen Altersklassen müssen wir leider Leute wegschicken. Die U17 braucht immer Leute, bei der U13 sind sie zu voll und dann unser Trainingsgelände zu klein.
Also ist ja erstmal, genau, unser Trainingsgelände zu klein, erstmal unfassbar toll, dass wir ein eigenes Trainingsgelände haben. Also ganz, ganz wenige Teams in Deutschland haben die Möglichkeiten, die wir damit haben. Deswegen ist es schon immer meckern auf hohem Niveau, aber ja, wir freuen uns auch, wenn es mehr Platz irgendwann geben sollte. Das ist halt der Kontrast zwischen U17, also wir haben ja im Verein haben wir eine A-Jugend, die Tackle-Football spielt, wir haben eine B-Jugend, die Tackle-Football spielt, das ist eine U17, da dürfen alle 14- bis 17-Jährigen Tackle-Football spielen, und dann haben wir noch eine U16 Flag-Football. also alle 13- bis 16-Jährigen theoretisch, die da Flag Football spielen können. Zum einen überschneiden sich da die Jahrgänge und zum anderen brauchst du natürlich, um Tackle Football zu spielen, wesentlich mehr Jungs, als um Flag Football zu spielen. Also in den Jugendmannschaften spielen wir immer 5er Flag, das heißt 5 gegen 5. Und die Position, also genau, 5 gegen 5, dementsprechend stehen einfach wesentlich weniger Kinder auf dem Platz und du brauchst wesentlich weniger Spielpässe, Spielerpässe, um ein Spiel oder an einem Turnier teilzunehmen. Mhm. Genau. Und das macht's dann natürlich auch für die Trainingsbeteiligung, ja, damit eben alle spielen können, damit alle sich entwickeln können, müssen wir in den Jahrgängen einfach gucken, dass wir mehr Trainer kriegen. Dann können wir auch mehr Mannschaften in dem Sinne nicht direkt stellen. Da sind wir eben auch an ein paar verbandliche Auflagen geknüpft, aber dass wir uns da eben weiterentwickeln. Ne?
Ja, es kann ja nie eine Liga aus Dresden Monarchs 1, 2, 3, 4 bestellen und dann noch irgendwie richtig. Chemnitz.
Genau. Ja.
Ja, aber ist das jetzt auch so, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt ne, aussieben, also wollt dorthin kommen, dass ihr sagt, okay, du kannst gut spielen, aber für die Monarchs reicht es halt nie. Das soll, dass man dann auch, sagen wir mal, sagt, guck doch mal Radebeul, guck doch mal bei Chemnitz, so dass man dort halt eben auch regional die anderen Mannschaften so ein bisschen supportet und sagt, wir haben hier Spieler, bei denen reicht es für uns nie?
Auf jeden Fall. Also das ist ja das Prinzip, was in ganz, ganz vielen anderen Sportarten schon super funktioniert, dass du Talentstützpunkte, Landesstützpunkte, dass du Orte hast, an denen Sportler unter besten Möglichkeiten sich entwickeln können, weil es einen Trainingsplatz gibt, weil es ein Fitnessstudio gibt, weil es Meetingräume gibt und, und. Genauso hilft es aber jeder anderen Sportler und auch uns hier in Dresden Football, wenn in Sachsen und in ganz Deutschland oder vor allem in Sachsen mehr Football gespielt wird, wenn es mehr Teams gibt, wenn es mehr Jugendliche gibt, die Football machen. In dem Moment, wo auch immer Großenhain, Görlitz eine Jugendmannschaft stattfindet, und wir jetzt auch wieder zum Ende des Jahres eine Landesauswahl machen, hilft uns das riesig, wenn wir da einfach aus mehr Teams Spieler schöpfen können. Und ja, da die Begeisterung wächst, aber auch das Potenzial einfach oder das die Masse an Spielern, aus denen wir schöpfen können, einfach größer wird.
Und weil es mir da auch gerade wieder in den Sinn kommt, wir hatten ja schon mal Thomas Hultsch zu Gast, Headcoach der A-Junioren, da hatten wir auch uns drüber unterhalten, manche Jugendteams oder manche erfahrene Teams wie Hull zum Beispiel, die haben eine eigene Akademie. Ist das so eine Agenda, die du vielleicht für dich auch selber hast, wo du sagst, das wäre ein Thema, was man in Dresden angehen könnte?
Definitiv. Also das ist ja schon ein Wunsch seit langer Zeit, also auch unabhängig von mir. Und das ist eine Sache, die auf jeden Fall angegangen werden muss. Es ist einfach aus eigener Erfahrung, wenn man Sport wirklich ernst nehmen möchte, in dem Alter so eine unfassbare Doppelbelastung, Sport und Schule verknüpfen zu können. Also besonders für American Football, du hast deine Teamtrainings, die halt einfach fest sind, wo du alles andere drumherum planen musst. Und dann musst du, um Football zu spielen, ins Krafttraining gehen. Also dann musst du dich auch in der A- und in der B-Jugend einfach schon damit beschäftigen und Zeit rein investieren. Und wir haben das Glück, hier einen eigenen Kraftraum zu haben, wo wir vor allem in der B-Jugend auch schon Krafttraining anbieten können, Jungs vorbereiten können, die vielleicht noch nicht selbst ins Fitnessstudio gehen würden und sie hier eben auch betreuen können und ihnen zeigen können, Sachen an die Hand geben können, die wir gerne, wo wir uns wünschen würden, dass sie die machen und dann auch auf die Ausführung achten können. Mit einer Akademie oder mit einer Verknüpfung, mit einer Sportschule würden wir das Ganze einfach viel, viel einfacher machen, die Wege kürzer halten. Wir haben Jungs, die bei uns in der A-Jugend spielen, die hier abends zum Krafttraining kommen, die dann um 19, 20 Uhr durch sind und dann noch eine Stunde nach Hause fahren. Das ist einfach mega, dass die Jungs das durchziehen, aber das kann nicht sein, dass wir, oder anders, es kann nicht sein, wir können es ihnen einfacher machen. Und das wollen wir ja, damit die Masse an Spielern, die das am Ende durchziehen kann, dass sie größer wird.
Weil du gerade Krafttraining und wir ja vom Jugendbereich sprachen, wir hatten mal Dr. Axel Klein zu Gast, ein Teamarzt.
Ja.
Und da hatten wir das auch mal als Thema, weil irgendwie viele oder scheinbar manche Eltern sich da so Sorgen machen, muss mein 13-jähriger Junge jetzt hier irgendwie in den Kraftraum und ist das denn gesund für den sich im Wachstum befindenden Körper? Gibt es da auch Verknüpfungspunkte mit irgendwie Teamarzt und dir jetzt als Jugendleiter oder den Jugendteams irgendwie?
Wir sind im Austausch und mit dem Teamarzt sind wir auf jeden Fall connected. Es gibt schon in der B-Jugend, gab es jetzt auch die letzten Jahre schon immer einen Test, ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau genannt wurde, aber einen Preseason-Test, um eben zu überprüfen, ob man bereit für die Saison ist. Also einfach ein paar bestimmte Übungen ausgewählt und geguckt, okay, wir testen jetzt einmal nach dem Ende der Saison, unsere U17 spielt jetzt beispielsweise nochmal ein Spiel und testen dann vor Beginn der nächsten Saison und haben einfach Standards, die erfüllt werden müssen, damit wir sagen, okay, wir als Team, wir sind damit konform, dass du spielst, dass du ein gewisses Maß an Körperspannung mitbringst, dass du einfach Standards erfüllst und genau, einfach das Risiko für Verletzungen geringer ist. Also Krafttraining, das wird Axel ganz sicher auch gesagt haben, minimiert das Risiko für Verletzungen in so vielen Punkten, dass wir da jedem nur zu raten können, das mit richtiger, natürlich mit richtiger Ausführung und guter Betreuung, aber da frühmöglich anzufangen.
Ja, das genau, wie du es schon sagst, es ist wichtig, dass man Sport eben auch nie bloß einfach macht, sondern dass es halt eben auch wirklich richtig gemacht wird und unter fachmännischer Betreuung.
Habe ich nochmal geguckt.
Erik meldet sich wieder Schule.
Ja, falls das nochmal jemand nachhören möchte, das war die Episode 70. Da hat man die Maria Physio und den Axel hier gehabt zu Gast. Da könnt ihr nochmal reinhören, da hat man das alles ein bisschen vertieft.
Also auch Niklas für dich, wenn du mal hören willst, was Doc Klein zu dem Motto sagt.
Auf jeden Fall.
Auch einen sehr langen Monolog geführt, auf jeden Fall. Aber war interessant, war sehr interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, die natürlich auch aufkommt, wenn du sagst, viele Mannschaften haben sowas und klar, Jugendfootball in der GFL wird natürlich auch, muss ja gefördert werden. Man kann sich nicht einfach einen Kader hinstellen und sagen, wir spielen jetzt erste Bundesliga. Warum bist du extra dafür nach Dresden gekommen und hast das Ganze jetzt nicht zum Beispiel eben in Potsdam gemacht, wo du eh schon aktiv warst?
Weil hier aktiv nach der Stelle gesucht wurde. Also so einfach ist es tatsächlich, dass ich in der letztes Jahr, als ich mit der Bachelorarbeit angefangen habe, mich umgeguckt habe und dann wurde eben aktiv gab es eine Stellenausschreibung für einen Jugendleiter, der eben genau das verknüpft hat, was ich Kindern und Jugendlichen geben wollte. Also die Erfahrung, die ich an der Sportschule gemacht habe, die war für mich einfach unfassbar positiv, wo mein Trainer mich richtig auf eine sehr, sehr gute Art und Weise beeinflusst hat und deswegen wollte ich anderen Kindern und Jugendlichen dieselben Möglichkeiten erschaffen und die Möglichkeiten in dem Sport, den ich jetzt gerade eben, finde ich, Feuer und Flamme bin, was American Football ist, auch wenn ich damals Leichtathletik gemacht habe, gab es in Potsdam einfach so nicht, sondern die gab es hier in Dresden.
Das ist natürlich dann nur logisch, dass man dann eben auch sich umguckt. Ja, besser hätte es nie laufen können für alle Seiten, muss ich ja sagen. Hast dich ja auch in der ersten Männermannschaft hier bei uns etablieren können. Jetzt mittlerweile seit, ich glaube, 2 Spielen jetzt als Starter gelistet gewesen, seitdem Aero sich verletzt hatte. Also da zum einen schade für Aero und ich hoffe, dass er auch schnell wieder fit ist, jetzt für die Playoffs wichtig. Aber man merkt halt, wie wichtig die zweite Reihe ist. Also jetzt nie despektierlich oder so, aber das ist einfach wirklich, dass man sofort merkt, du bist da, du bist bereit und kannst halt fast nahtlos ihn ersetzen.
Definitiv. Also das ist eine Sache, die auch ganz, ganz schwierig einfach ist. Also wir haben Positionen im Football, auf denen rotierst du wesentlich einfacher oder ist die Rotation wesentlich einfacher. Auf anderen ist halt einfach ein Missed Assignment mit einem Touchdown verbunden. Also wo das Problem einfach wesentlich größer ist, wenn man einen Fehler macht und deswegen gibt es da wenig Rotation. Wenn dann einmal die Chance kommt, dann muss man zeigen, dass man es kann. Und genau.
Hast du in Dresden mit anderen Vereinen schon ein paar Kontakte knüpfen können, die jetzt dich in deinem Job irgendwie unterstützen können? Gibt es in anderen Sportarten ähnliche Positionen wie bei dir? Weil du sagtest, hier Tirol, hattest du da jemanden? Gibt es da in Dresden schon irgendwie was?
Genau, also der HCL Florenz, mit dem bin ich relativ eng im Austausch, weil die auch einen Nachwuchsleiter haben, ist ein spanischer junger Herr, der das jetzt seit 3 oder 4 Jahren mittlerweile hier schon macht und vor allem, da ist es nochmal unterteilt, es gibt Nachwuchsleiter für den Bereich U20 bis U14, glaube ich, und dann gibt es noch einen Basiskoordinator, der alles U12 dann macht. Wo einfach die Schwerpunkte, die im Training gelegt werden und so unterschiedlich sind, dass sie sich halt gesagt haben, mit der Zeit, da müssen wir 2 unterschiedliche Positionen und 2 unterschiedliche Personen für einsetzen. Und die sind unfassbar offen für Gespräche. Die haben mir auch in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich Fragen gestellt habe, ganz, ganz viel gezeigt und da auch einfach, wie hier meine Ankunft war, mich mit offenen Armen empfangen und da jede Frage beantwortet, obwohl wir ja zum gewissen Punkt um dieselben Spieler konkurrieren, also Handball, wir brauchen genauso unsere großen Jungs auf dem Feld, die einfach einen Vorteil haben und da ist aber überhaupt nicht dieser dieser Wettkampfgedanke da, sondern jeder lernt vom anderen und so entwickeln wir einfach Sport in Dresden weiter.
Jetzt geht ihr ja auch mit den Monarchs raus in diese zu den Schulen, Schulprojekte, dort einfach Kindern schon mal, sagen wir mal, ich weiß, ihr wart jetzt zum Beispiel an der Schule, wo mein Kleiner ist, in den Ferien, wart ihr jetzt zu Gast. Dummerweise waren wir im Urlaub, sonst hätte ich mal vorbeigeschickt.
Oh, ja. Nein.
Ich habe es im Ferienplan vom Hort gesehen, dachte mir so, oh, die Monarchs kommen, das ist aber schön.
Bisher haben wir den ja an Fußball verloren.
Ja, dummerweise spielt er jetzt Fußball.
Aber so haben die alle angefangen, den kriegt man noch.
Ja, ich hab's versucht mit Hängen und Würgen, aber er ist zum Fußball gegangen, was will man machen? Naja. Richtig. Nee, jedenfalls, ihr geht ja dort auch hin, wie ist das eigentlich, kommen die Schulen auf euch zu und sagen, hier, wir würden das gerne mal den Kindern zeigen. Geht ihr auf die Schulen oder wie funktioniert das?
Sowohl als auch. Also es war jetzt so, wir haben vor dem Sparkassen Game Day ein Projekt angeschoben, wo wir gesagt haben, wir gehen auf Schulen aktiv zu und wir bieten ihnen an, wir machen einen Projekttag, wir bieten in einzelnen Klassen im Sportunterricht Flag Football an, Einblick da rein, wie man Spiel Flaggen ziehen, wie man Ball fängt und wirft und dann so ein bisschen in die Richtung Flag Football. Und nebendran, also abgesehen davon, dass wir das in einzelnen Klassen machen, machen wir noch ein Pauseprogramm mit unserer Wurfwand, mit dem Glücksrad, wo wir dann natürlich auch noch den nächsten Zusatzeffekt haben, dass wir Werbung für das Spiel machen können. Abgesehen davon, dass wir Kinder für den Sport begeistern, hoffentlich. Und da sind wir vor allem auf Schulen zugegangen. Und in dem Moment, wo wir das gemacht haben, haben wir in den letzten Wochen, oder habe ich in den letzten Wochen und Monaten dann ganz viele Nachrichten bekommen von Lehrern, die über Lehrerkonferenzen oder über private Kontakte vernetzt sind und dann gesagt haben, hier, ich bin die Kollegin von der Frau an einer anderen Schule und könnten wir das nicht auch mal machen, können wir das nicht auch mal organisieren? Und so entwickelt sich das, glaube ich, weiter, sodass wir eigentlich ja schon auf eine breite Masse an Schulen mittlerweile Zugriff haben.
Und ist da grundlegend egal? Also ihr wart jetzt bei meinem Sohn ja genau in die Grundschule zum Beispiel. Oder ist das schon so eher, weil du ja auch sagtest, in manchen Jugendjahrgängen seid ihr einfach zu viele momentan, dass ihr dann auch eher versucht, natürlich in die Jahrgänge reinzugehen, wo Bedarf ist?
Richtig, genau. Also wir sind vor allem in den älteren Jahrgängen grundsätzlich, wenn Schulen auf uns zukommen, machen wir es natürlich sehr, sehr gerne einfach, um die Faszination dafür zu entwickeln. Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeiten, GTAs an Grundschulen und an Oberschulen zu machen, wo wir dann vor Ort eben nur eine Person abstellen für einen extra Zeitraum und dann da vor Ort die Flag Football getrainiert werden kann. Mhm. Aber grundsätzlich schauen wir eben schon, dass wir vor allem in älteren Jahrgängen einfach sind, weil das gerade die Jahrgänge sind, die wir mehr brauchen.
Und dann nehmt ihr auch mal die Imports gleich mit ins Auto rein und mit an die Schulen, oder? Also, die sind hier, die haben Zeit, ne?
Genau, das ist die eine Sache, dass sie hier so eine Zeit haben. Und dann die zweite Sache ist natürlich, das wurde mir jetzt auch vor der Saison von ganz vielen Leuten gesagt, das ist schön, dass die Zeit haben, aber das müssen natürlich auch Leute sein, die kommen ja hierher, um zu spielen. Also das ist deren Qualifikation ist, dass sie sehr, sehr gute Spieler sind. Und nicht jeder Spieler ist ein guter Trainer, das erstmal nicht. Aber ja, man muss natürlich auch gucken, dass eine Sprachbarriere da und, also dass das überhaupt funktioniert. Und dieses Jahr, ich arbeite auch sehr, sehr viel mit den Jungs zusammen, aber die Jungs, die wir hier als Imports haben, das sind wirklich menschlich so tolle Menschen. Das ist richtig, richtig schön zu sehen. Also da gibt es eine Gruppe an Jungs, auf die ich mich so verlassen kann, wo ich jedes Mal weiß, wenn ich denen schreibe, wir gehen wieder in die Schule, dann freut die das, weil sie wissen, okay, ich kann jetzt gerade hier zum einen Football weiterverbreiten, der Sport, der mir so viel gegeben hat, aber auch eine Faszination bei diesen Kindern ausrufen. Es geht ja gar nicht darum, dass die Kinder einen kennen, wenn man da hinkommt, sondern dass man einfach sagt, man ist Profisportler, man macht einen Sport und das ist ja schon so, ja, als Kind ist das die Welt für einen, wenn man dann eine unterschriebene Autogrammkarte kriegt am Ende und da bin ich richtig, richtig happy, dass die Jungs, vor allem auch die Jungs, die dieses Jahr auch richtig gut performen, so viel dabei sind.
Ja, bei den Autogrammkarten bin ich auch wieder das kleine Kind.
Richtig,
ja, ja, das ist so, gib mir eine, bitte.
Genau. Ich habe die schon öfter Kinder zur Seite schubsen sehen bei der Autogrammkarte.
Psst, lass mich. Die von Yassan und Aaron, die sind immer sonst wie schnell weg.
Glaube ich gerne, ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber gut, Yassan ist auch so ein Thema, ne? Wenn du den mit an die Schule nimmst, wenn du den wieder mitnehmen willst, sagt doch die Lehrerin, nee, der Kleine bleibt noch hier, der hat noch Unterricht.
Aber genau, das ist das perfekte Beispiel dafür, dass du natürlich auch, dass wir sagen, okay, in den älteren Jahrgängen, in der U20 wollen wir irgendwann auswählen, wollen wir sagen, hier, wir möchten Spieler da haben, wir möchten uns aussuchen, wer bei uns spielt. Grundsätzlich ist Football aber so toll, weil er natürlich jedem Körpertyp eine Möglichkeit bietet. Also wir, die kleineren, dickeren Jungs, die halt im Fußball einfach mit Rennen nicht so viel am Hut haben, die ihre Kraft gar nicht ausnutzen können, die sie haben, die finden wir uns zu Hause. Und dann halt den Unterschied zu haben zwischen Yassan, der nochmal ein bisschen kleiner ist als ich, dafür aber also einfach kräftiger ist, und dann hast du am besten noch irgendeinen D-Liner oder O-Liner dabei, der wesentlich größer ist als wir beide und einen ganz anderen Körpertyp hat, aber auch eine ganz andere Aufgabe hat und die natürlich viel, viel besser erfüllt. Das ist für dieses Schulbesuch ist das super.
Ja, das hat auch der Sebastian zu mir gemeint, von dem ich schon sprach, dass ja auch in allen Altersklassen immer die schweren Jungs gebraucht werden, die Laienspieler irgendwie so, und dass die quasi als Kinder denken, irgendwie die sind unsportlich, keine Ahnung, wie das dann an den Schulen im Sportunterricht und so, aber wenn die wüssten, was die sind pures Gold für einen Footballverein, die schwereren Jungs, die kräftigen.
Genau, richtig. Also damit, natürlich, wenn dir jetzt unsere, in dem Moment, wo wir jetzt in der GFL gucken und du dir einen Aaron anguckst, das ist ganz weit entfernt von einem dicken Jungen, also da ist dann einfach viel Muskelmasse dabei. Die bringen aber grundsätzlich einfach erstmal so eine Grundkraft mit, die sie einfach haben, dadurch, dass sie ihr Körpergewicht jeden Tag bewegen, und das dann über eine längere Zeit entwickeln zu können und denen sportliche Aufgaben zu geben, die aber einfach auch an ihre Möglichkeiten angepasst sind. Also dass es eben nicht darum geht, jetzt den Rundenlauf zu machen oder ewig langes Ausdauertraining halt, sondern dass es darum geht, kurze, explosive, maximalkräftige Reize zu setzen. Da gehen die drin auf, das stimmt schon.
Das passt auch ganz gut mit den kräftigen Jungs. Die braucht man ja eben genau dort, wo es jetzt eben wichtig wird. Und damit würde ich nämlich langsam mal Richtung Potsdam gehen. Die Überleitung kam jetzt völlig aus der Hölle. Mir ist einfach nichts Blödes eingefallen auf die Schnelle.
Nein.
Richtung Potsdam geguckt. Jetzt kommt ja dein altes Team, mit dem du zweimal Meister geworden bist, zurück. Jetzt nach Dresden. Letztes Jahr war es die Perfect Season für Potsdam. Was denkst du, hat Dresden das Zeug dazu, dieses Jahr das gleiche zu erreichen?
Auf jeden Fall, das ist definitiv. Also das Team, was wir hier haben, ist unfassbar gut. Wir haben, das Wort Potenzial ist, bringt am Ende nichts, wenn man es nicht ausschöpft, wenn man nicht daran arbeitet. Wir haben die Saison über viel trainiert und viel daran hart gearbeitet, jeder individuell für sich, jeder im Teamtraining. Und ich bin mir definitiv sicher, dass wir das im Bereich des Möglichen ist.
Das ist natürlich interessant, weil wenn man so sich die Meinung mal anhört, und ich höre zum Beispiel auch den GFL-Podcast, und da war letztens Torben Dill zu Gast, und der hat natürlich gesagt, Jörg Dressler, ich glaube, der wünscht sich schon nochmal so eine Niederlage in der Regular Season, einfach um ein bisschen geerdeter zu sein. Ist das so ein Thema? Da gibt es ja wirklich verschiedenste Meinungen. Ne? Der eine sagt, ach, du brauchst das, du kannst nie ungeschlagen in die Playoffs und ins Finale einziehen, das wird alles nicht. Wie ist deine Meinung dazu? Funktioniert sowas? Also ist das auch ein Aberglaube?
Also ist definitiv eine Meinungsfrage. Ich habe es hier auch von einigen Leuten gehört, die halt, und das ist ja auch total nachvollziehbar, dass du halt mit einer Niederlage, das ist nochmal so ein Weckruf, so von wegen, okay, du bist nicht unantastbar. Du kannst, wenn du Fehler machst, wenn du nicht deine Möglichkeiten ausnutzt, dann bist du schlagbar. Und das muss einem bewusst sein. Das kann einem auch bewusst sein, ohne dass man verliert. Wir haben nur noch begrenzte Trainings, und ich denke schon, dass wir als Team gut darin sind, die Möglichkeiten, die wir haben, auszunutzen, und dass wir unser Training qualitativ hochwertig gestalten und dass wir ohne dass wir von außen dieses Feedback kriegen, okay, wenn wir das nicht machen, wenn wir eben nicht das und das zu unserem Standard hochspielen, dann reicht das eben nicht. Wir haben damit unsere Probleme gehabt, und ich denke schon, dass es eine Herausforderung ist, aber da sind wir, glaube ich, ja, wachsen wir gerade dran und sind auf einem guten Weg.
Aber ich sage auch, also klar kann sowas hilfreich sein, mal in einem eher unwichtigeren Spiel vielleicht mal dieses Gefühl mal bekommen zu haben, nicht, aber mal ganz ehrlich, also wie soll man, wir können das ja nie erzeugen. Also du gibst natürlich alles, und wenn die Gegner dich halt nie besiegen, dann ist es halt so, und kannst du die extra schlechter spielen, damit du deine Niederlage weg hast, das ist ja auch Unsinn, ne?
Nee, das ist richtig. Und ich meine, es gibt ja genug Spiele dieses Jahr, wo wir einfach nicht unser Potenzial ausgeschöpft haben, also wo wir einfach sloppy gestartet sind, wo ein Offense oder Defense nicht ihren Job erfüllt hat, Und wo wir ganz klar gemerkt haben, okay, wenn wir halt so spielen, dann steht's halt, dann sind wir, liegen wir auch zur Halbzeit mal hinten oder dann ist es unentschieden oder dann ist, dann läuft es nicht gut, dann sind wir nicht, ja, dann gewinnen wir teilweise, weil wir das bessere Team physisch sind oder weil wir das bessere Team vom Talent her teilweise sind, aber eben nicht, weil wir unsere Aufgaben erfüllen, weil wir unsere Sachen richtig machen, die wir richtig machen müssen. Und die, das ist eine Sache, die einem auch so auffallen kann, das denke ich schon.
Genau, und da wir ja hier auch nie in der NFL sind, selbst da gibt es genug Punkte, auch wenn man gewinnt, auch wenn man hochgewinnt, wo man Fehler sieht, die, an denen man arbeiten kann. Oder bei uns eben sind es dann auch mal ganze Viertel oder ganze Halbzeiten, die irgendwie in irgendeinem Mannschaftsteil halt nie gut funktioniert haben. Und da kann man ja dann genug draus lernen. Da muss man jetzt nicht unbedingt verlieren dafür.
Hoffentlich nicht, genau.
Ja. Also das ist komplett richtig. Man, manchmal reicht ja auch ein Play, was einfach, wo der Gegner einfach einen dominiert, mehr oder minder, um zu sehen, Mensch, hier müssen wir doch nochmal nachjustieren oder wacher sein. Ich glaube, bestes Beispiel war das erste Quarter jetzt in Paderborn, wo man gesehen hat, gegen Tabellenletzten, der erste Drive von Paderborn, also gelinde gesagt, vielleicht war der noch nie ganz wach nach der langen Busfahrt.
Leider kann man es nicht schöner umschreiben. Also sie haben eine Sache gut gemacht. Also Paderborn ist ein physisches Team, das auf jeden Fall. Und wenn sie dann eben zehnmal zur Boundary laufen oder in die Boundary laufen, dann müssen wir dafür eine Lösung finden. Das auf jeden Fall. Und wenn wir das nicht tun, dann ist jedes Team in der GFL spielt auf einem Level, wo sie uns schlagen können.
Und jetzt werfen wir doch mal den Blick komplett auf Potsdam. Am kommenden Wochenende, am Samstag, den 6.9. 16 Uhr im Heinz Field, geht es um nichts Geringeres als um die Nordmeisterschaft. Das letzte Spiel war, kann man sagen, das Spiel um die Goldene Ananas, weil es hätte nichts geändert, ob wir es verloren hätten oder nie. Es muss an diesem Wochenende der Sieg her. Und ja, dieser Sieg, der ist auch eigentlich mal wieder dringend nötig. Zum einen Potsdam, die haben jetzt seit 2022 nur 2 Spiele in der Regular Season verloren. Das ist schon mal auf jeden Fall eine Hausnummer, aber auch unser letzter Sieg gegen Potsdam ist schon 2,5 Jahre her fast mittlerweile. Am 24.06.23 haben wir das letzte Mal gegen Potsdam in Potsdam gewonnen.
Eben, das war diese Hitzeschlacht,
weiß ich noch. Genau, mit über 100 Punkten mit Stephen Duncan damals noch als Quarterback. Also ja, es wird Zeit. Potsdam, was tatsächlich so ein bisschen überrascht, ne? Mittlerweile ja Quarterback 3 und 4 auf dem Platz Kenyatta Allen und Xavier Bullock. Auch ein bisschen Verletzungspech am Anfang der Saison. Wie überraschend war das für dich, als du gesehen hast, Paderborn verliert gegen Düsseldorf?
Du meinst Potsdam?
Potsdam verliert gegen Düsseldorf.
Halt auch mal.
Also man hat natürlich am Anfang auch, man hat ganz klar einen Fokus darauf, okay, wir spielen den und den Gegner und wir sind jetzt in der Woche darauf fokussiert. Man kriegt ja trotzdem aber drumherum mit, was so passiert. Und wenn man dann einfach hört, dass das für ein Team, was einfach darauf baut, einen amerikanischen Quarterback zu haben, dann der deutsche Spieler eben starten muss in der Woche davor gegen die Rebels und gewinnt und das Spiel also gutes wirklich gut macht, dann hört man da natürlich, achtet man da drauf. In der Woche darauf dann gegen Düsseldorf zu verlieren, es ist unerwartet. Also es ist ja dadurch, dass wir jetzt hier in Dresden, wir geben bekannt, wen wir entlassen, wen wir neu sein und. Also das ist für unsere Fans auch transparent erkennbar, wer da ist und wer nicht. Jetzt dieses Jahr, ich kann es vielleicht an anderen Beispielen, da habe ich es jetzt nicht im Kopf, aber Xavier Bullock wurde ja beispielsweise auch hat 2 Spiele schon gespielt und dann wurde er vorgestellt. Also in dem Moment, wo man nicht so tief im Thema drin ist, kriegt man es vielleicht gar nicht so genau mit, wer jetzt da spielt. Und in dem Moment bin ich dann auch zu sehr fokussiert auf das Spiel, worauf wir uns fokussieren müssen, worauf wir uns vorbereiten, dass ich es nicht hätte absehen können, auf gar keinen Fall, wer da jetzt gerade vor Ort ist. Und dementsprechend war es eine Riesenüberraschung.
Ja, es war ja, Kenyatta Allen war, glaube ich, 3 oder 4 Tage beim Team. Ja. Der hat vielleicht nicht immer die zweite Seite vom Playbook gelesen gehabt und musste dort an einen Mann. Das ist natürlich, da kann halt genau auch mal so ein unangenehmes Trap-Game tatsächlich passieren. Also man sieht auch Potsdam, ja, auch wenn sie sich ja klar drauf auf die Fahne geschrieben haben, dieses Jahr dritte Mal in Folge einen Titel zu holen, auch die sind tatsächlich schlagbar, auch wenn sie sich danach natürlich wieder ordentlich berappelt haben.
Du, aber für dich jetzt als Defensive-Spieler ganz besonders, wie macht man denn das jetzt? Das ist ja jetzt ungewöhnlich, dass man sich so explizit auf zwei verschiedene Quarterbacks vorbereiten muss, denn die spielen ja tatsächlich auch beide. Also es scheint ja der Kenyatti Allen schon eher der Haupt-Quarterback zu sein, der hat am meisten gespielt, aber der Xavier Bullock, der wird schon immer mit reingeworfen. Das werden die eben ja vorher auch nie erzählen, welcher Spielzug mit welchem Quarterback gemacht wird. Das ist bestimmt nie einfach in der Vorbereitung.
Nee, das tatsächlich nicht. Also die Logik hinter dem System verstehe ich auch noch nicht ganz. Also grundsätzlich ist es ja einfach die Frage, ob du sagst, es gibt ein paar Spiele, da sind wir vom Talentlevel jetzt aus Potsdamer Sicht besser und die werden wir gewinnen. Wir möchten jetzt die Regular Season dafür nutzen, herauszufinden, wer von den beiden Quarterbacks der bessere ist und wer für uns in der Postseason startet, in den Playoffs startet. Deswegen, also weil auf der anderen Seite ist es auf ganz, ganz vielen Positionen, wo wir jetzt gesagt haben, Rotation ist manchmal leichter, manchmal schwerer, schwierig reinzukommen, du musst eine Chemie haben. Auf einer D-Line bist du ein bisschen unabhängiger von anderen Leuten, du kannst deinen Job erfüllen, ohne dass du mit anderen Leuten im Zusammenspiel bist. So. Deswegen kann man da besser rotieren. Als Safety, als Cornerback, als Linebacker bist du ein bisschen, bist du halt einfach, musst mit anderen Leuten mit den anderen Leuten um dich herum kommunizieren. Und da muss einfach nicht Chemie herrschen. Als Quarterback ist das ja allen voran. Also da können so große Unterschiede zwischen einem Quarterback zum anderen sein. Und da muss sich der Receiver immer wieder auf andere Sachen einstellen. Deswegen macht es das definitiv nicht leichter. Die beiden Jungs sind zumindest in dem, dass sie beide viel laufen, ähnlich. Also dass sie jetzt im letzten Spiel sind sie ja, glaube ich, beide. Also ich glaube, einer von beiden ist für 8, der andere ist 10-mal gelaufen. Ob das jetzt so designte Läufe sind oder Scrambles, das ist eine Sache, wo wir einfach drauf achten müssen, wo sie ähnlich sind. Und auch, ja, das ist eine sehr, sehr interessante Sache, die ich so auch noch nicht gesehen habe.
Jetzt, wenn man sich mal so ein bisschen die Statistiken anguckt, ne, offensemäßig sind wir beide, also sind beide Teams, Dresden und auch Potsdam, relativ ausgeglichen, was dort Passing und Rushing Yards und sowas angeht. Allerdings, was auch tatsächlich meiner Meinung nach zumindest für Potsdam etwas überraschend ist, die Defense ist dieses Jahr, also die spielt lights out, kann man nie anders sagen. Gerade mal 111 Punkte zugelassen, 7-mal weniger als 10 Punkte kassiert, 3-mal zu 0 gespielt. Das sind schon echt bombastische Stats, die dort gemacht haben. Du kennst ja nur den Defense-Coordinator. Wie haben die das geschafft, nachdem die sonst immer eigentlich eine alles überragende Offense hatten und sich halt gedacht haben, ach komm, Offense ist Angriff ist die beste Verteidigung, haben sie dies Jahr tatsächlich gedacht, nee, wir machen es mal andersrum.
Genau, also Konstanz ist wahrscheinlich, Konstanz ist eine Sache, also der Defense-Coordinator ist jetzt zum dritten Jahr da, ich habe 2 Jahre lang mit ihm gespielt und da ist einfach eine Entwicklung, also in einem System, in der Defense länger drin zu sein, vereinfacht dir ganz, ganz viele Sachen. Du liest Plays, du weißt, was deine Regeln sind, die Keys, auf die du achtest und als Defense-Spieler macht dir das vieles leichter, dieselben Regeln, dieselben Plays zu haben. Deswegen denke ich schon, dass da ein kleiner Sprung ist. Als Offense-Coordinator, als Cheftrainer da, gab es ja einen Wechsel. Also da ist unser OC aus den letzten, also aus den 3 Jahren, die ich da war und ich weiß gar nicht, wie es davor war, ist mit dem letzten Jahr auch gegangen, also da ist jemand Neues mit dabei. In der Defense spielt dann sicherlich auch noch mit rein, dass du einen lokalen deutschen Starter hast, der vor Ort ist und also der aus Potsdam und Umgebung kommt und der aus Potsdam und Umgebung kommt und dass du 10 Jungs hast, die sich auf Football konzentrieren können. Also die vielleicht die teilweise noch einen Nebenjob haben, das schon. Das gibt's auch mindestens einmal, weiß ich. Ansonsten bin ich aber auch gar nicht ganz tief drin. Du hast aber auch viele Leute einfach dabei, die sich voll und ganz darauf konzentrieren können, Football zu zocken, sich auf den Gegner vorzubereiten und da viel Zeit rein investieren. Und das ist schon nochmal, ist auch ein Unterschied.
Jetzt, Potsdam hat ja den Vorteil, die kommen jetzt gerade frisch aus einer Bye-Week. Auch da haben wir wieder Meinungen, ne? Du willst gerade zum Ende der Phase, willst du eigentlich konstant spielen, weil du einfach im Flow drinnen bleiben willst? Oder gerade jetzt, bevor die heiße Phase richtig angeht, ich meine, sowohl Dresden als auch Potsdam ist definitiv gesetzt auf 1 oder 2. Wir haben ein Playoff-Heimspiel für beide Teams sicher. kommt für Potsdam die Bye-Week tatsächlich an der richtigen Stelle, nochmal zu sagen, wir können nochmal refreshen, wir können nochmal kleine Pausen einlegen und sowas?
Ich denke schon. Also ich glaube, in dem Szenario könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du sagst, du willst lieber noch ein weiteres Spiel haben und im Flow drinbleiben. Also ich verstehe den Punkt grundsätzlich, aber da sich zwei Wochen lang auch jetzt voll drauf zu fokussieren, nur das Tape von uns in dem Fall gucken zu können, sich auf unsere Offense, auf unsere Defense einzustellen, diese Plays einzustudieren und den Gameplan vorzubereiten aus Trainersicht, sich als Spieler darauf einzustellen, die und die Coverage spielen wir, das und das laufen wir dagegen. Das ist schon nochmal ein riesiger Unterschied, ob du das zwei Wochen lang für 4 oder 6 Trainings üben kannst oder ob du halt nur eine Woche Zeit hast, auch noch bei uns jetzt ein Sonntagsspiel, mit dann, genau, jetzt eine Woche Zeit, bis wir samstags da spielen. Das ist eine Herausforderung, die aber auch andere Teams in dieser Saison genauso gemeistert haben. Also da sind wir jetzt ja definitiv nicht alleine mit. Das ist einfach so, wie es ist. Und wir müssen das Beste draus machen.
Ja, ich denke gerade so gegen Ende der Saison hat man nichts gegen eine Bye-Week, weil alle haben irgendwie kleine Blessuren und Wehwehchen und blaue Flecken und weiß ich nicht was. Und vor so einem wichtigen Spiel eben wie jetzt das, ist das, glaube ich, echt, eigentlich, ich glaube, da ist jeder dankbar wahrscheinlich über die Woche frei.
Genau, das ist auf jeden Fall.
Wir können ja mal also Richtung so ein bisschen Key-Player gehen. Also die Quarterbacks hat man jetzt schon angesprochen. Das scheint ja der Kenyatti Allen so ein bisschen der Hauptfokus zu sein. Der liegt so bei 1450 Yards. Der hat 15 Touchdowns durch die Luft zu 3 Interceptions. Das ist eine echt gute Ratio. Und der hat auch schon 7 Touchdowns zu Fuß vollenden können. Hat aber auch schon 5-mal den Ball verloren. Also du sagst ja auch, die laufen beide gern. Vielleicht, da ist so ein bisschen vielleicht der Fokus, dass sie die Bälle nicht so richtig festhalten.
Genau, also in dem Moment wurde, Fumbles sind ja auch immer, kann genauso gut beim Passplay sein, wenn einfach nur der da rauskommt. Das könnte ich jetzt gar nicht sagen, wie oft was passiert ist. Aber wenn du läufst, dann ist es, besonders als Nicht-Running Back, gibt es da einfach Leute, die mit dem Ball, die den High und Tight halten und Leute, die es eben nicht machen und die denken, sie können es auch anders. Ja.
Und da sind die beiden Quarterbacks eben prädestiniert dafür, gefährlich im Laufspiel zu sein. Und dann hast du noch Heiko Bowles.
Richtig.
Das macht nie viel einfacher. Der ist schon bei fast 450 Yard, 9 Touchdowns und der ist immer eine Waffe als Running Back.
Genau, das auf jeden Fall. Also da, ja, Heiko ist nicht umsonst eine Nazio. Heiko ist ein Spieler, der einfach konstant seine Leistung bringt, der immer gefährlich ist.
Wenn wir da mal auf die Wide Receiver gucken, das ist ja wahrscheinlich dann eher ein Thema, mit dem du dich systematisch langsam auseinandersetzen musst dann mal. Auch dort haben sie natürlich zum einen gut eingekauft und zum anderen aber auch ein bisschen Glück gehabt, zum Beispiel mit Wide Receiver Milan Spiller, der ja aus der ELF zurückgekommen ist. Der ist auf jeden Fall ein Garant dafür, war letztes Jahr in der ELF Offensive Rookie of the Year, hat dort über 1000 Yards abgerissen. Bei Potsdam hat er jetzt auch schon über die Hälfte fast, 500 Yards, 6 Touchdowns. Vor allen Dingen, was mir bei denen, also neben ihm ist dann noch Emmanuel Bakare und Nathaniel Stewart, den man vielleicht noch aus der 23er-Saison von den Allgäu Comets kennt, die haben alle vor allen Dingen ordentlich Yards after Catch. Ne? Milan Spiller 280, Emmanuel Bakare 216, Nathaniel Stewart mit, nur 124, sage ich jetzt mal. Aber das ist natürlich auch ein Thema, die, wie bei uns Tyler Hudson, der kriegt einen Ball und läuft dann 70 Yards downfield, wenn du Pech hast.
Richtig, genau. Also genau das, was du sagst, das sind der Kontrast zum letzten Jahr von der Potsdamer Offense, die auch einfach sehr, sehr viel tief geworfen hat, also wo du ganz, ganz oft einfach vertikale Konzepte hattest, wo der Ball auch lange in der Luft war, zu diesem Jahr, wo du halt den Ball, wo du einfach kürzer wirfst und deinen Receivern dann in Space, also im ihnen dann vertraust, mit dem Ball in der Hand Raumgewinn zu machen, ist eine kleine Änderung. Passiert aber einfach auch, also eine Sache, die ganz einfach behoben werden kann, indem man ordentlich tackelt. Es gibt Yards after Catch passieren nur in dem Moment, wo du, also die Jungs haben alle long touched, also die es gibt ja auch die Statistik, ich hatte es jetzt vorhin nur gesehen, wo du gezeigt bekommst, was die längste Reception ist, also wie viele Yards sie mit einem Mal maximal gemacht haben und da sind die halt, sind 3 oder 4 Jungs über 50 Yards, wo du halt denkst, also wo du einfach ordentlich tackeln musst, die zu Boden bringen musst und dann, ja.
Ja, vielleicht haben sie da auch ein echt gutes Konzept, wie dann eben die Mitspieler dann mit blocken, ne? Dass dann so ein Tight End dann mit zum Blocken kommt oder eben auch die anderen Receiver und so. Werden sie bestimmt ein gutes Konzept haben. Auf jeden Fall ist das dann eher so ein, also nie so wie bei uns. Bei uns hast du halt Tyler Hudson, dann kommt erstmal eine ganze Weile nichts, zumindest von den Zahlen her. Und dann ging es so ein bisschen Anthony Tittle und Joel Serkele und dann teilt sich das ganz recht gleichmäßig auf, aber da gibt es auf jeden Fall einen ganz prägnanten Punkt, auf den geworfen wird hauptsächlich. Und hier ist das halt dann nicht so ganz auszumachen. Die musste alle irgendwie gescheit decken, ne?
Genau, das ist auf jeden Fall. Also, dass da eine Tiefe tiefer als auf Receiver, das ist schon wirklich bemerkenswert.
Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite, also quasi auf die Seite, wo du früher mal unterwegs warst auf Potsdam. Wer mir da besonders aufgefallen ist, ist Defense End Ethan Hurst, der als meistens links an der Line steht, also auf der Seite, wo dann Aaron und Axel Nyquist die Decken in der O-Line übernehmen. Mit 40,5 Tackles ist das schon mal gar nicht verkehrt, aber der junge Mann hat einfach 12 Quarterback-Sacks auf seiner Habenseite. Das ist unfassbar. Also muss man ja, also da fallen mir gar keine Worte dazu ein. Das ist ja abnormal, wie der durch die Line durchrauchen muss. Also da bin ich echt mal gespannt, wie unsere O-Line den unter Kontrolle bringt.
Ja, Ethan Hurst, eine Sache, die man da nicht vergessen darf, ist, dass es ein Spieler ist mit College-Erfahrung, also der als online, glaube ich, als Portugiese geführt wird, dadurch, dass er auf eine Art und Weise, ob das über Eltern ist oder wie auch immer, einen anderen Pass hat, aber jemand, der in Amerika das Spielen erlernt hat und da einfach auf einem unfassbar hohen Niveau, auch wenn es bei ihm, glaube ich, nur in Anführungszeichen Division 3 College-Level war, trotzdem da einfach ganz, ganz viel Zeit rein investiert hat und das man dann jetzt auch auf dem Platz sieht. Also es ist jemand, den man definitiv nicht vernachlässigen darf.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, also das wird ein großer Anteil sein am guten Defensive-Spiel, dass einfach, wenn der Pass-Rush so gefährlich ist und die O-Line der Gegner einfach keine Zeit hat, dann ist es auch für die Defensive-Backs dann umso einfacher, irgendwie gute Verteidigung zu stellen, wenn der gegnerische Quarterback halt 1,5 Sekunden nur Zeit hat, den Ball loszukriegen. Ne? Das ist, spielt immer eine sehr große Rolle auf jeden Fall.
Ja, das ist definitiv. Also da hat Potsdam auch die letzten Jahre ja. Also die D-Line von Potsdam ist da wirklich richtig gut aufgestellt mit Jungs, die Uhler, Tittmer, die Nummer 26, die schon lange mit dabei ist, die jetzt verletzungsbedingt immer wieder raus war. Aber auch dieses Jahr auch neue Jungs, die auf jeder Position der O-Line so einen Druck ausüben, dass du sie, immer für sie account musst, immer bereit sein musst, dass sie einen Play machen können.
Jetzt hast du schon einen ganz guten Punkt langsam angeschnitten. Du kennst das System, den Defense-Koordinator. Wenn jetzt die Offense zu dir kommt und sagt, Niklas, gib mal einen Tipp. Was muss unsere Offense machen, damit man Potsdam in der Defense aushebeln kann?
Als Defense hast du ja nur begrenzte Möglichkeiten, Sachen zu spielen. Am Ende kann ein D-Liner, wenn er sich in einem Gap allein, nur in dem Gap bleiben oder nach rechts und nach links gehen. Also es geht, und auch für uns jetzt ist einfach das Wichtigste, uns darauf zu fokussieren, unsere Sachen richtig zu machen. Mir ist grundsätzlich erstmal egal, was der Gegner machen möchte. Wenn ich mein Gap so spiele, wenn ich mein Gap richtig in der Offense spiele, wenn ich meine Route richtig anpasse an den Job vom Spieler, dann kann ich mich da, ist das der Weg zum Erfolg. Und Potsdam spielt auch, also wie ist das Sprichwort, die kochen auch nur mit warmem Wasser. Sie spielen am Ende nichts großartig anderes als wir jetzt auch. Sie haben viele Spieler, die sich flexibel auf dem Platz leihen können, also die nicht auf einer Position fest sind. Da denke ich jetzt an Ashari Crosswell, der namentlich Safety ist, aber dieses Jahr auch ganz viel Cornerback spielt, der auch mal als Nickel drin ist, einfach den besten Receiver covert, wo du mir eben sagen möchtest, okay, du stellst deinen Receiver mal in den Slot rein, viele Teams haben einen amerikanischen Cornerback, dann kriegst du ein besseres Matchup, wenn du ihn nach innen movest, wenn du jetzt jemanden in den Slot stellst. Da machen sie es auch sehr, sehr gut, einfach ihre Leute in eine Position zu bringen, wo sie Plays machen können. Grundsätzlich ist es aber auch kein Hexenwerk. Also da, genau das machen, was wir schon die ganze Saison machen und uns auf uns fokussieren, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Das sind sehr gute Worte zum langsam kommenden Abschluss hier. Bevor wir aber gänzlich den Feierabend einläuten, wir machen mit unseren Gästen immer noch ein kleines Tippspiel. So plus minus aus Sicht der Dresden Monarchs. Und da ich
Bitte was? Ja? Was? Hatte ich gerade nicht verstanden, Markus.
Ach so, Entschuldigung. Wir machen ein Tippspiel. Hat man das noch verstanden oder willst du mich auch gerade was abnehmen? Ja, unfassbar.
da du in, ziemlich knapp gerade so glücklich mal zufällig getroffen hattest, blindes Huhn.
Ja, blindes Korn und mit dem Huhn.
Nee, wie war das? Das ging plus 35 aus?
Ja, und ich habe plus 36 plus hab ich getippt. Ja, sei ruhig. Bei mir trifft Flori wenigstens alles. Na, egal.
Ja, genau. Wenn ich mal knapp dran bin, dann versaut mir Flori meinen Tipp mit
seinen PLTs. Was macht Potsdam auch eine Two-Point? Das ergibt doch gar keinen Sinn, wirklich.
Ja, da ist dann so, wir können dann
Potsdam, alles passieren. Paderborn. Jetzt, so war es wieder. Potsdam, Paderborn. Das ist aber auch unfair, dass man beide Pay-Teams nacheinander spielt. Mhm. Wir wollen zum Tippspiel kommen. Wir
das heißt, du fängst an, weil du so gut getippt hast.
Ja, richtig, genau. Also, Potsdam ist on the line. Ach ja, ich wünsche mir so sehr einen Sieg. Ich hoffe es natürlich auch, dass man zu null durch die Regular Season geht und beide Spiele in den Playoffs zu Hause feiern darf, um natürlich dann auch das Finalspiel zu Hause feiern zu dürfen. Es wird eine unfassbar harte Nummer, es wird eine unfassbar schwere Nummer, es wird auf jeden Fall ein knappes Spiel und ich tippe auf ein Scheiße. Ach komm, plus 3, weil Yassan okay. mit auslaufender Ohr in die Endzone rusht.
Das habe ich da auch schon hier stehen.
Ja, mach was anderes.
Muss ich mir was anderes überlegen.
Yassan, tu das.
Okay, pass auf, dann machen wir das anders. Dann mache ich mal weiter. Also gegen Potsdam wird natürlich hart. Die haben eine krasse Defense. Also die sind krass, wie letztes Jahr. Die Offense war letztes Jahr halt noch krasser. Das ist diesmal nee. Also ich sehe da für unsere Defense ein bisschen mehr zu holen gegen die diesjährige Offense von Potsdam. Aber auch unsere Offense hat so eine Firepower, dass ich mache mir fast nie so viele Gedanken, ehrlich gesagt. Außerdem spielen wir zu Hause. Ich habe schon gehört, es wurde ja auch schon die Westtribüne aufgemacht. Also ich rechne mit 7.000, 8.000 oder so. Keine Ahnung, ich schätze jetzt einfach mal, ich rate einfach mal. Und da können wir das ja gar nicht verlieren. Und da es ja diese komischen Two-Point-Conversions bei Potsdam immer gibt, wird das ein bisschen unrund und da sage ich plus 2. ich meine plus 3 nehmen, genau. Jetzt du, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Potsdam ist ein unfassbar gefährliches Team. Also sowohl in der Offense, die haben auch Special Teams schon Plays gemacht. Mhm. Die, genauso wie Paderborn diese Woche, schrecken die nicht davor zurück, bei einem schlechten Punt oder schlechten Kickoff als Returner dann doch nochmal versuchen, das Beste rauszuholen. Also die sind absolut gefährlich. Unsere Offense ist auf einer, das kann man nicht vergleichen mit irgendwas, was hier schon mal stattgefunden hat. Es ist schon wirklich richtig, richtig schön zu sehen. Und deswegen bin ich da komplett zuversichtlich, dass wir mit plus 7 gewinnen.
Ja. Das klingt gut und alles schön eng beieinander, auch wenn ich wahrscheinlich dabei sterben werde. Aber hey, was soll's? Endlich mal wieder ein Herzschlagspiel. In diesem Sinne, ist es Zeit, Feierabend zu machen und danke zu sagen, Niklas, dass du heute bei uns Gast warst, so ausführlich hier Rede und Antwort gesessen hast. Wir drücken dir die Daumen und hoffen sehr, dass das am Wochenende erfolgreich geht, dass wir die Nordmeisterschaft dann auch hier behalten oder den Pokal für die Nordmeisterschaft auch hier behalten dürfen und den nie mit Potsdam mitgeben müssen. Und in diesem Sinne, danke, dass du da warst nochmal.
Ja.
Leute, für euch da draußen, jetzt ist erst nochmal nach dem Regular Season eine Woche Pause. Die nächste Folge kommt dann vorm Playoff-Heimspiel für die Finale.
Am 18. ist das dann?
Am 18.09. genau. Ja, und jetzt zum dritten Mal Tschüssi, ne?
Ja, auf danke, Niklas, auch nochmal von mir. Und Leute, denkt dran, die NFL geht die Woche los. Vergesst das mal nie.
Stimmt, das ist richtig.
Okay,
danke euch.
Wir sehen uns im Stadion.
Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.